Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Wir wollen heute Morgen weiter nachdenken, wie gesagt, über Apostelgeschichte und werden ja sowieso in den folgenden Wochen und Monaten wahrscheinlich das Buch von Lukas Apostelgeschichte weiter durchgehen. Und ich freue mich, dass wir heute Morgen über einen sehr, sehr signifikanten Abschnitt zu sprechen kommen. Und zwar gehen wir einfach weiter in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und die Message, diese Botschaft heute Morgen, ich nenne sie Buße zurück zu Gott. Jetzt wisst ihr auch schon, es ist die Katze aus dem Sack. Jetzt wisst ihr, worum es letztendlich geht. Und wir gucken uns weiter das Ende von Apostelgeschichte Kapitel 2 an. Und wir werden Grundlagen thematisieren. Es wird die nächsten Wochen uns auch noch sicherlich weiter begleiten, weil, ihr Lieben, wenn wir darüber sprechen, dass die Kernaufgabe von Gemeinde, ja, dass das zentrale Geschäft von Kirche ist, Menschen zu Jüngern zu machen, dann ist das ein guter Ort, wo wir beginnen können. Und wir werden das weiter untersuchen, weil dann haben wir ein Fundament, das tragfähig ist. Okay, also lass uns direkt einsteigen und zu Apostelgeschichte Kapitel 2 gehen. Ich lese ab Vers 36 und das ist das Ende der Predigt von Petrus und wir fangen damit dann noch die Reaktion der Menschen auf. Okay, ich fange an zu lesen ab Vers 36. Es besteht also kein Zweifel daran. Und ganz Israel soll es wissen. Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesus Christus taufen lassen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Was dort passiert letztendlich, bei diesen ersten Gläubigen, was aber auch bei deiner und bei meiner Bekehrung passiert ist, das ist wie so ein Neustart. Das ist wie so ein Reset-Button bei so einem alten 90er-Jahre-Computer. Da gab es so Reset-Buttons und dann hat man da drauf gedrückt und dann ist das System einfach neu gestartet. Heute klickt man einfach nur oben auf das entsprechende Symbol und sagt Neustarten. Aber das ist das, was im Geistlichen bei diesen Menschen passiert ist. Und Petrus gibt letztendlich eine Anleitung dazu, wie dieser Neustart gestaltet und gesund gestaltet werden kann. Und wisst ihr, das beginnt damit, dass Petrus sagt, nachdem die Leute, und darüber haben wir ja letztes Mal gesprochen, in ihrem Herzen überführt waren, das ist die Grundvoraussetzung, ja, wow, wir haben Christus ans Kreuz geschlagen und er ist wirklich der Retter der Welt. Was können wir tun? Wie kann unsere Reaktion auf diese unfassbare Gnade Gottes aussehen? Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Und wisst ihr, Petrus, der zeigt dann diese Schritte auf. Und ich möchte noch mal ausholen. Wisst ihr, wir arbeiten hier in der Gegend. Ich rede ja öfters darüber mit diesen Menschen hier auf der Straße. Und ganz häufig ist es so, dass eins der Grundprobleme bei diesen Leuten ist, hey, ich habe mein Leben verwirkt. Ich habe Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die haben dazu geführt, dass ich irgendwie obdachlos geworden bin, dass ich möglicherweise drogenabhängig geworden bin und so weiter und so fort. Ja, und jetzt, 20, 30 Jahre später oftmals, sitze ich hier und ich habe keine Perspektive mehr. Und wisst ihr, wenn wir mit diesen Leuten reden, dann reden wir davon, dass Gott ein neues Leben für sie bereithält. Und das sind keine leeren Worte. Weil das ist das, was er mit meinem Leben gemacht hat. Und das ist das, was er mit deinem Leben gemacht hat. Das ist das, was in der Apostelgeschichte mit diesen Leuten passiert ist. Ja, die, wie wir alle in diesem menschlichen Zustand der Sünde unterwegs gewesen sind. Und Petrus predigt da hinein. Ja, und sie sind überführt von der Gnade Gottes und sagen, was können wir tun? Und genau das ist dann das Versprechen. Ja, kehrt um zu mir. Und es wird ein neues Leben für euch bereitgehalten. Und ihr könnt ein Leben in der Gegenwart, in der Beziehung zu Gott führen, voller Bedeutsamkeit und das in eine ganze Ewigkeit mit Gott hineinmünden wird. Und wisst ihr, deswegen ist das für mich auch so ein emotionales Thema, dieses ganze Thema Buße, damit beginnt das. Ja, Umkehr zu Gott. Das ist das, was ich in meinem Leben erlebt habe und ist das, wie das Ganze beginnt, wie das die Leute auch auf der Straße hier erleben. Und ich freue mich so sehr, das wisst ihr auch, dass das beginnt. Und Petrus, er bringt ja nicht nur diesen einen Schritt, kehrt um zu Gott, Buße und Glaube, sondern er geht ja auch weiter in diesem Wort. Sondern er sagt auch gleich so, hey, ihr müsst euch taufen lassen, ja, und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und dann lesen wir, schreibt Lukas weiter, hey, und dann wurden die Leute zur Gemeinde hinzugefügt. Und wisst ihr, das ist sowieso so, wenn wir über Jüngerschaft nachdenken, das sind diese vier elementaren Schritte, die es braucht, und die ein tragfähiges Fundament für alle Jüngerschaft, wenn sie wirklich vom Herzen her begangen sind oder durchgangen sind, die ein tragfähiges Fundament für die Menschen, die wir sehen werden, wie die hinzukommen werden, ja, wirklich bilden können. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder von uns auch ein Stück weit versteht, was es damit auf sich hat, auch wenn du das schon vor vielen Jahren vielleicht durchlaufen hast. Ja, und von daher, je kürzer der Abschnitt ist, zu erleben, okay, wow, ich kehre um zu Gott, buße und glaube, ich mache eine 180-Grad-Wendung hin zu Gott. Ja, lass mein altes Leben hinter mir und ich vertraue mein Leben dem Herrn an. Ich lasse mich taufen, sichtbares Zeichen vor der geistlichen und auch sichtbaren Welt, dass ich zu Jesus gehöre. Ich identifiziere mich vor der Welt und der Gemeinde mit ihm. Ja, und ich empfange die Befähigung des Heiligen Geistes, um sein Zeuge in dieser Welt zu sein. Hey, je schneller das wirklich vonstatten geht, desto, wie soll ich sagen, gesünder, und auf der anderen Seite desto schneller wird auch das Reich Gottes hier unter uns gebaut werden. Ja, am Ende des Tages sind diese Schritte wie so eine Anleitung, ja, wie so eine Anleitung, die Petrus gibt, eine menschliche Reaktion auf einen innerlichen Prozess, den der Heilige Geist angestoßen hat. Und wie gesagt, heute reden wir über Buße. Jetzt habe ich lange vorgeredet und ich möchte gerne über Buße mit uns sprechen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, welche Punkte ich mit reinnehme und so. Und und es gibt ganz, ganz viel zu diesem Thema zu sagen. Aber ich möchte gerne eine Geschichte erzählen, die mir dazu eingefallen ist. Eine biblische Geschichte, ist eine Geschichte aus dem Leben von Jesus. Und vielleicht habt ihr mich auch schon darüber predigen gehört, aber es ist eine Geschichte, die mich immer wieder zutiefst bewegt, weil sie genau das verdeutlicht, was Buße, was Umkehr zu Gott letztendlich ist. Und ich lese sie uns einmal vor und wir könnten mit mir zusammen zu Johannes 8 gehen und dann werden wir von da weitergehen. Also wenn ihr eine Bibel bei euch habt, dann schlagt mit mir auf Johannes 8 ab Vers 1. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in ihre Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Vielleicht seht ihr auch die ein oder andere Parallele zu Apostelgeschichte 2. Wisst ihr, es ist so spannend. Jesus, in Jesu Leben, ja, da ist Theologie vielleicht nicht unbedingt immer so systematisch aufgedröselt. Jesus hat ganz viel in Geschichten gelehrt. Außerdem sind die Evangelien Biografien und wir können ganz viel aus diesen Geschichten ableiten. Aber wisst ihr, in dieser Geschichte lehrt Jesus im Tempel. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg und am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Also es war eine Phase, in der er regelmäßig im Tempel gesprochen hat, dem Haus seines Vaters. Und dann wird diese Frau eben gebracht. Und wie wir gelesen haben, ist das Urteil klar. Sie ist sicherlich völlig bewusst darüber, dass wenn sie auf frischer Tat ertappt worden ist, dass man nichts tun kann, um das irgendwie sich rauszureden oder irgendetwas. Eigentlich ist ihr das Urteil völlig klar. Und sie steht da und sieht ihren Tod schon vor sich, weil sie das auch schon wahrgenommen hat und sicherlich auch schon erlebt hat. Es war eben an der Tagesordnung und der Brauch der damaligen Zeit unter dem Gesetz. Und sie ist sicherlich in Todesangst. Und Jesus, er reagiert wirklich, wir haben es gelesen, er reagiert so unfassbar, ja, und bringt diese Frage gegenüber den Anklägern aus und sagt, hey, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich finde es spannend, dass dann da steht, die Älteren gingen zuerst. Und am Ende des Tages sitzt Jesus mit dieser Frau alleine dort. Und wisst ihr, wenn ich darüber nachdenke, dann ist diese Frau, wie sie da alleine mit Jesus sitzt, ja, in diesem Moment, wo Jesus noch auf der Erde malt, ist ein bisschen so wie wir alle. Weil wir alle sind, und auch wie die Menschen in Apostelgeschichte 2, von denen wir gelesen haben, wir alle sind ein Stück weit wie diese Frau im Ehebruch. Ja, wir haben ganz viele Ankläger um uns herum, aber wir sind uns unserer Schuld, manchmal mehr, manchmal weniger, aber wir sind uns grundsätzlich unserer Schuld auch bewusst. Ja, die Bibel spricht in Epheser 2 davon, wir sind am Ende des Tages vor Gott, vor unserem Leben mit Gott, tot in unseren Sünden. Wir sind regiert von unseren Bedürfnissen. Und ja, gerade diese Situation des Ehebruchs, die drückt das ja aus wie keine andere. Wir versuchen irgendwie mit allen Dingen die Bedürfnisse unseres Herzens oftmals, ja, zu stillen außerhalb von Gott, außerhalb von der Beziehung mit Gott. Und deswegen werden wir angeklagt. Ja, wir werden zwar vielleicht eher auf der äußeren Ebene angeklagt, aber ja, so für unsere Handlungen und für unsere verschiedenen Tatsünden, wie Monika Flach gerne sagt, ja, werden wir angeklagt und wir klagen uns vielleicht auch selber an. Und am Ende des Tages, was da drunter liegt, da liegen tiefe Bedürfnisse unter unseren Tatsünden. Ja, da liegt oftmals, auch bis heute noch, wenn wir ehrlich sind, liegt diese Überzeugung drunter, hey, ich sitze auf dem Thron meines Lebens und ich sorge für mich selbst. Ich sorge für die tiefen Bedürfnisse meiner Seele und ich lasse da Gott außen vor. Ja, ich lebe in manchen Bereichen in meinem Leben, auch wenn ich Christ bin, kann das bei uns passieren, lebe ich ohne Gott. In diese Bereiche meines Herzens lasse ich Gott nicht rein. Ja, und es wird natürlich in einem Leben ohne Gott, ja, wenn ich mit den Menschen auf der Straße rede, dann definiere ich Sünde ganz häufig so. Jetzt rede ich mit ganz vielen, das ist meine Definition von Sünde, ich finde die super gut. Ja, Sünde ist nicht unbedingt, es schließt natürlich all die einzelnen Taten mit ein, die irgendwie abseits des Willen Gottes sind, aber grundsätzlich ist Sünde die Überzeugung, dass Leben ohne Gott funktioniert. Ja, und ganz ehrlich, davon sind wir als Christen auch nicht befreit. Ja, mir geht das in ganz vielen Bereichen meines Lebens so. Und wenn ich muss mir dazu meine Taten angucken, dann bin ich davon schon ziemlich sicher. Aber wenn ich mir dann überlege, was in meinem Herzen oftmals los ist und die Bereiche, die dafür sorgen, dass ich zu diesen Taten dann schreite, ja, dann spricht da irgendwie auch noch so einige Bereiche von Gottlosigkeit in meinem Leben irgendwie darüber Bände, wisst ihr? Und solange wir glauben, dass wir Leben außerhalb von Gott finden können, solange wir Bereiche in unserem Leben haben, die wir nicht, wo wir Gott nicht ranlassen, dann sind wir in diesen Bereichen so wie diese Frau. Wie diese Frau, die auch so sehr diesen Schrei ihrer Seele versucht zu stillen, eben mit Ehebruch in der Situation. Aber irgendwie finden wir uns alle da drin wieder. Und wisst ihr, der Preis, den wir dafür verdienen, für diese Überzeugung, dass Leben ohne Gott funktioniert, dieser Preis, der ist der Tod. Hey, und wisst ihr, bevor wir gerettet sind, als wir wirklich ohne Gott gelebt haben, da ist das auch die Strafe, da ist das der Preis dafür. Ja, das ist de facto so. Und wisst ihr, aber wenn wir zu Gott umkehren und wir mit Glauben und ja auf das Evangelium antworten, dann wissen wir, okay, Jesus hat den Preis bezahlt. Und dann wissen wir, dass Jesus auch den Preis für alle anderen Bereiche in unserem Leben, ob bewusst oder unbewusste Sünde oder Bedürfnisse oder so weiter, ja, er hat den Preis dafür bezahlt. Aber das heißt trotzdem nicht, dass wenn wir weiterhin gottlos leben, auch als Christen, dass nicht trotzdem Tod in unser Leben reinkommen kann. Dass manche Bereiche in unserem Leben tot sind. Wir müssen den ultimativen Preis dafür nicht mehr bezahlen, weil den hat Jesus bezahlt. Hey, du bist frei und du bist gerettet, egal welche Sünde du begehst. Ja, Jesus hat in seiner Gnade wirklich für alle Sünden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezahlt. Das heißt, du musst den Preis nicht bezahlen, aber trotzdem bist du von den Konsequenzen nicht befreit. Ja, das heißt, wenn du dein Leben weiterhin gottlos gestaltest, vielleicht auch nur in manchen Bereichen, ja, dann wirst du dafür den Preis ernten. Und deswegen ist das Thema Buße, Umkehr zu Gott, zurück zu Gott, so ein wichtiges Thema für jeden Einzelnen von uns. Es ist so gut, dass wir wissen, dass wir einen Retter haben. dass wir das Evangelium von einem Retter haben. Dass Jesus selbst gekommen ist, Gott selbst gekommen ist, um den Weg frei zu machen. Und dass er den Preis getragen hat, dass er das Opferlamm für diesen Preis geworden ist, an unserer Stelle. Und es ist so gut, dass wir einen Ausweg haben. Ja, und dieser Ausweg, ihr Lieben, dieser Ausweg, der beginnt mit Umkehr. Der beginnt damit, dass wir die Bereiche in unserem Leben, die der Heilige Geist uns offenbart, wo wir merken, boah, das ist ein Bereich, ohne jetzt dabei in Leistungsdruck zu verfallen, aber das ist ein Bereich, hey, da lebe ich gottlos. Dass wir sagen, oh, in diesem Bereich, ich möchte zurückkehren zu dir, Herr. Ja, und wie gesagt, das ist nicht ein Thema, das beginnt irgendwann an einem Punkt im Leben, wo der Heilige Geist Herzen vorbereitet, wie zum Beispiel bei Andres Leben oder bei anderen Leuten auf der Straße. Hey, weißt du, die hören das erste Mal von Jesus, hey, und da geht es um diese grundsätzliche Umkehr zu Gott. Aber wie gesagt, das Thema ist für uns alle relevant, ihr Lieben. Und wisst ihr, der einzige Weg ist über das Kreuz. Ja, ist zurück zu Jesus. Zu wissen, hey, er hat mir vergeben. Am Kreuz ist der Preis bezahlt worden. Wisst ihr, Petrus, er drückt das in Apostelgeschichte 2 so aus. Er sagt, kehrt um zu Gott. Repent and believe. Ja, tut Buße und glaubt. Jesus, er drückt das in der Geschichte, in Johannes 8, er drückt das so aus. Du kannst gehen. Geh und sündige nicht mehr. Aber er meint damit genau das Gleiche. Und wisst ihr, ich möchte nochmal ein Stück weit, nochmal eine Linie drumherum ziehen. Wisst ihr, lass uns mal in Jesus hineinversetzen, in dieser Situation in Johannes 8. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, was tut er, was denkt er, als er dort im Sand malt? Was geht in seinem Herzen vor, als er dort im Sand malt? Und ich kann mir vorstellen, dass er sich ein Stück weit zurückversetzt fühlt. Und ich habe gerade einen Text gelesen, der mich wirklich gerade in diesem Zusammenhang zutiefst bewegt hat. Und zwar habe ich Hesekiel 16 gelesen. Wenn du nicht weißt, was da steht, ja, dir sei vergeben. Es ist okay. Das setzt schon ganz schön viel Bibelkenntnis voraus, ja, zu wissen, was ad hoc, was in Hesekiel 16 steht. Ich wusste es auch nicht, aber ich möchte ganz gerne kurz dahin gehen, weil es stellt ein Stück weit die Perspektive Gottes auf die Situation dar. Okay, pass auf, in Hesekiel 16, das gesamte Kapitel, lies es mal, ist schwer zu ertragen. Wirklich, ist schwer zu ertragen. Das gesamte Kapitel, das handelt aus der Perspektive Gottes gesprochen von dem Ehebruch, und da haben wir es wieder, von dem Ehebruch des Volkes Israel mit Gott. Ja, dieser ganze Götzendienst, den das Volk Israel als ursprünglich, also als Bundesvolk, als das Volk, das Gott sich als seine Braut ausgewählt hat. Ja, das Volk, das er gerettet hat, das Volk, das er aus Ägypten befreit hat, das Volk, das er in das versprochene und verheißene Land hineingeführt. Das Volk, nachdem er sich so sehr gesehnt hat. Das Volk, wo er gesagt hat, ich möchte euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ja, dieses Volk, ja, das dann immer wieder abgefallen ist. Das immer wieder andere Götter angebetet hat. Das immer wieder, nachdem sie die unfassbarsten Wunder in ihrer Geschichte erlebt haben, ja, das immer wieder weggelaufen ist von Gott und in die Arme von Götzen. Und das hatte damals Ausdrucksformen, die sind unvorstellbar. Die haben ihre Kinder geopfert, ja, und so weiter. Also das hat schon ein richtiges Commitment gehabt letztendlich, was es brauchte. Es ist nicht nur, ja, okay, wir haben jetzt ein paar, wir wollen jetzt gerade in dem Bereich unseres Lebens nicht mit Gott leben, weil irgendwie sind wir da zu egoistisch für oder so. Nee, das war richtig krass. Das bedeutete, dass sie ihre Kinder Baal als Opfer vorgebracht haben. Also das ist wirklich richtig krass. Ja, und dieses ganze Kapitel 16 in Hesekiel, das handelt davon. Und Gott beschreibt sein Volk, sagt, du bist wie eine Frau, die ich gerettet habe und der ich schöne Kleider gekauft habe und der ich ein Leben mit dir zusammen versprochen habe. Und dennoch hast du mich verstoßen. Du hast mich nicht nur verstoßen und wie eine Hure Geld mit deinem Verkehr mit anderen Männern, was Götzendienst beschreibt in den Augen Gottes, zu verdienen, sondern du hast dich angebiedert und du hast das getan und hast sogar Geld dafür gegeben, dass sie Sex mit dir hatten. Und wisst ihr, 59 Verse reden da von diesem Götzendienst in diesem Bild. Es ist wirklich schwer zu ertragen. Lies das mal. Und weißt du, Jesus, er malt da auf dem Boden und er hat diese Frau, die im Ehebruch erwischt worden ist. Und was denkst du, was er denkt? Er ist nicht nur schriftfest. Er war dabei. Er hat diese Verse inspiriert. Und er verwendet nicht umsonst in Hesekiel 16 das Bild von Ehebruch für Götzendienst und für Abkehr von Gott. Ehebruch ist die tiefste Verletzung von Vertrauen, weil du gibst das größte Vertrauen in dem Bund von Ehe. Es gibt nichts Schlimmeres als das eigentlich, als die Verletzung, die das mit sich bringt. Und jetzt sitzt Jesus dort und er hat diese Frau vor sich, genauso wie er sein Volk immer vor sich hatte. Und er malt im Sand. Wisst ihr, unser Handeln ist genauso, oftmals. Ja, wir haben Wunder erlebt in unserem Leben und wir haben Zeichen und Wunder und Reden Gottes und Berufung und ganz viel. Wir haben Errettung erlebt, wir haben Vergebung erlebt, wir haben erlebt, wie Gott Dinge wiederherstellt in unserem Leben, um es nicht wegzudiskutieren. Und dennoch gibt es so viele Bereiche in unserem Leben, in denen wir auf dem Thron unseres Lebens sitzen. In denen wir Gott nicht reinlassen. Und da sind wir genauso wie diese Frau im Ehebruch. Da sind wir genauso wie das Volk Israel, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ich finde es krass, weil Jesus, weißt du, er benutzt nicht umsonst das Bild von Ehebruch in Hesekiel 16, weil es zeigt auch sein Herz. Es zeigt seine Sehnsucht. Und die verständlichste Reaktion, weißt du, wenn die Ehe gebrochen wird hier, was überall passiert um uns herum und Menschen sind schon völlig abgestumpft schon. Aber ganz ehrlich, wenn du mit Leuten redest, ja, und darüber redest, was passiert ist, als die Ehe zerrüttet worden ist oder als sie auseinandergegangen ist und so, weißt du, ey, du spürst den Leuten ab, dass da etwas in ihnen kaputt gegangen ist. Und dass es Menschen immer wieder so schwer fällt zu vertrauen. Dass von da an, weißt du, wenn Leute dreimal verheiratet sind, heißt das nicht, dass sie das besonders gut können. Ja? Gott kann wiederherstellen, das ist alles gut. Aber trotzdem, ja, wenn man einmal geschieden ist, dann glaube ich, dann weiß man, dass es schwer fällt, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Und das zeugt davon, dass Menschen, die einmal geschieden sind, die Tendenz, also statistisch gesehen, auch immer häufiger geschieden werden und wieder möglicherweise dann wieder neu heiraten oder nie wieder heiraten. Wisst ihr? Und ich kann mir so vorstellen, wie Jesus da sitzt in diesem Sand und er malt und er hat das vor Augen. Und das macht was mit ihm. Und er hat nicht nur diese Frau vor Augen, er hat das Volk vor Augen, ja, Israel, aber er hat auch dich und mich vor Augen, als er da sitzt. Er wusste, hey, das Kreuz liegt noch vor mir, aber er malt im Sand und wisst ihr was? Und dann handelt er dort in der Situation in Johannes 8, so wie er im Alten Testament immer gehandelt hat. Und er handelt so, wie er heute auch mit dir handelt. Voller Gnade und voller Liebe. Und mit unendlicher Geduld. Und ich lese euch jetzt ab Vers 60 einmal kurz aus Hesekiel 16 vor, was die Reaktion Gottes ist. Ich aber, wirklich 59 Verse, bis zu Vers 59 geht es um diesen Ehebruch. Okay, habt das im Hinterkopf. Und jetzt kommt Vers 60. Ich aber werde mich an den Bund erinnern, den ich mit dir in deiner Jugend geschlossen habe. Für alle Zeiten will ich ihm wieder Geltung verschaffen. Dann wirst du dich an das erinnern, was du früher getan hast. Du wirst dich schämen, wenn ich dir die Herrschaft über deine beiden Schwestern gebe, sodass sie für dich wie Töchter sind. Das geht weit über den Bund hinaus, den ich damals mit dir geschlossen habe. Ja, ich selbst werde den Bund mit dir erneuern. Und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn du dann an die vergangene Zeit zurückdenkst, wirst du vor lauter Scham kein Wort herausbringen. Doch ich werde dir alles vergeben, was du getan hast. Das verspreche ich, Gott, der Herr. Seht ihr die Wiederherstellung? Seht ihr die Gnade Gottes da drin? Ich meine, wir reden Hesekiel, Altes Testament. Und weißt du, was ich sehe, ist, Gott vergibt uns nicht um unseretwillen, er vergibt uns, ja, oder weil wir irgendwas dazu tun können, sondern er sagt, ich erinnere mich an den Bund, den ich mit dir geschlossen habe. Das ist, warum Gott uns vergibt. Er vergibt uns um seines Wortes willen. Ja, und deswegen können wir uns auch darauf verlassen. Ja, das ist komplette, unverdiente Gnade, ihr Lieben. Unverdiente Gunst. Und wisst ihr, gleichermaßen, ja, das ist jetzt sehr, wirklich sehr krass ausgedrückt, aber da drin schwingt auch Umkehr zu Gott, Buße, das schwingt da drin auch ein Stück weit mit. Ja, weil, weißt du, wie wird sich die Frau in Johannes 8 wohl fühlen? Sie wird sich wahrscheinlich schämen. So wird's dem Volk Israel auch gehen. Das beschreibt Gott hier. Hey, wie geht's dir, wenn du wahrhaft in deinem Herzen von Gottlosigkeit in deinem Leben überführt wurdest? Wie geht's dir dann? Weißt du, da ist ein Unterschied zwischen Buße, Umkehr zu Gott und Büßen. Das ist nicht gemeint. Du sollst dich nicht vor Scham grämen und jahrelang über den Fehler und die Gottlosigkeit in deinem Leben innerlich den Preis bezahlen und sagen, oh, es tut mir so leid und ich büße ja noch ein bisschen dafür, damit vielleicht Gott mir irgendwann vergeben kann. Nein. Da ist ein Unterschied zwischen Scham und Büßen. Wir büßen nicht. Aber hey Leute, eine gesunde Überführung und eine gesunde Zerbrochenheit im Licht der Gnade Gottes, das ist etwas, was uns zu einer tiefen Umkehr zu ihm bringt, was uns zu einer tiefen Hinwendung zu ihm bringt, zu einem tiefen Vertrauen zu ihm bringt. Wisst ihr, ja, ich habe den Vers, bringe ich auch immer wieder, ja, Römer 2, Vers 4, ja, du findest in dem Vers den Zusammenhang, ich liebe das, weil da drin steht, hey, es ist die Gnade, die Güte und die Geduld Gottes mit uns, die uns zur Buße führt. Und das ist das, was hier drin widerspiegelt. Das ist das, was in Johannes 8 widerspiegelt. Das ist das, was in Petrus predigt, in Apostelgeschichte 2 widerspiegelt, als er vom Kreuz predigt. Und die Leute sind von ihrem Herzen überführt. Hey, wo bist du überführt in deinem Leben von der Güte, der Gnade, der Geduld Gottes mit dir? Ja, dass er deine Gottlosigkeit erträgt. Und der Heilige Geist legt den Finger da drauf. Und du darfst in diesem Bereich einfach in seiner Gnade, manchmal darfst du ihn überhaupt erstmal erkennen, aber dann darfst du ihn in seiner Gnade Gott hinlegen und sagen, hey, ich möchte umkehren zu dir. Ich möchte zurück zu dir. Ich möchte mit dir leben, weil das ist wahres Leben. Und wisst ihr, dann sitzt Jesus, er sitzt da mit dieser Frau auf dem Boden und alle anderen sind weg. Alle Ankläger sind weg. Nur noch er bleibt. Und er bleibt aus gutem Grund. Er hat nie gesündigt. Er wird niemals sündigen. Er ist der Heilige Israels in Person. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und er sitzt dort mit dieser Frau. So wie er mit uns auch sitzen wird. So wie er uns auch mit dir sitzt. Und er malt im Sand. Schreibt im Sand. Und dann spricht er diese Worte, die er sprechen kann, weil er weiß, dass er den gerechten Preis für dich da bezahlen wird, weil er sich an den Bund, den er mit den Menschen geschlossen hat, erinnert. Und er weiß, ich werde ans Kreuz gehen. Ich werde den Preis bezahlen. Und deswegen kann er sagen, ich verurteile dich nicht. Und das sagt er auch zu dir. Wenn du heute hier sitzt und sagst, hey, ich weiß gar nicht, wo ich gerade stehe in meiner Beziehung zu Gott. Oder dir ist vielleicht ein Bereich in deinem Leben vor Augen, wo du sagst, ich vertraue Gott nicht, ich lebe gottlos, ich sitze auf dem Steuer meines Lebens, ich lasse die Kontrolle nicht los, ich dis. Weißt du, da steht Jesus vor dir und er zeigt nicht mit dem Finger darauf und sagt, du blöder Mensch, komm zurück, gefälligst du, jetzt musst du erstmal büßen und so. Sondern weißt du was, er guckt dich einfach an, so wie er das schon tausende Jahre gemacht hat mit den Menschen. In seiner Gnade, Liebe und Geduld mit dir. Und er sagt, ich verurteile dich. Kehr um zu mir. Ja, geh hin und sündige nicht mehr, sagt er zu der Frau. Und genauso sagt er das auch zu mir und zu dir. Genauso sagt er das auch zu den Menschen da draußen, die das erste Mal überhaupt umkehren zu ihm. Kehr um zu mir. Gott geht es um Beziehung. Das ist das, was für mich da drin mitschwingt. Das ist das, was für mich in Hesekiel mitschwingt, was eigentlich hinter Buße steht. Hinter Buße steht eine Hinwendung zu Gott. Ja, da drin steht nicht ein Erfüllen von moralischen Prinzipien oder Regeln, sondern da drin schwingt mit, hey, hier ist meine Güte, meine Nichtverurteilung, meine Gnade mit dir, meine unendliche Geduld mit dir. Hey, leb doch mit mir. Ist viel besser, als in Eigenversorgung zu leben. Und ich weiß nicht, wie die Frau, ich kann mir vorstellen, das hat sie total bewegt. Und mit Sicherheit hat der Heilige Geist zu dieser Frau in Johannes 8 gesprochen. Und Jesus' Worte, ich meine, es war Jesus, waren unfassbar. Aber weißt du, etwas später, und das unterstreicht es noch, etwas später, in dem Kapitel 8 im Johannes-Evangelium, muss man lesen, auch wirklich sehr, sehr spannendes Kapitel, weil es handelt von diesen Lehren von Jesus im Tempel. Und ich kann mir vorstellen, dass nach dieser Situation die Frau hat den Tod ins Auge geschaut, ja, und dass sie bei Jesus bleibt. Genauso wie er gesagt hat, hey, geh und sündige nicht mehr. Geh und bleib bei mir. Ja, leb mit mir. Und dass sie diesem Lehrer zugehört hat, was er sagt. Und er ist im Streitgespräch mit den Pharisäern und da in der öffentlichen Debatte und so. Und er beginnt in Johannes 8 einzufließen, ich bin Ich bin. Und am Ende schreibt er, ich habe mir den Vers jetzt nicht rausgeschrieben, es tut mir leid, aber am Ende des Kapitels haben die Pharisäer ihn so weit, dass Jesus in völliger Kontrolle und im Heiligen Geist sagt, bevor Abraham war, bin ich. Bam! Weißt du? Ich bin, der ich bin. Das ist die Beschreibung Gottes, als er sich Mose im Dornbusch vorgestellt hat, als Yahweh. Und er sagt, ich bin, der ich bin. Und jetzt sagt Jesus zu diesen Pharisäern, bevor Abraham war, und benutzt dieselbe Konstruktion, bin ich. Und weißt du, diese Frau, die hört das und sie kennt die Schriften. Und ich kann mir vorstellen, als wenn es vorher noch nicht Klick gemacht hat, was ich glaube, ja, aber spätestens in dem Moment, mein Herr und mein Gott. Wisst ihr, wir begegnen dem Richter der Welt, wir begegnen dem Sohn Gottes, ja, der uns liebevoll anguckt, der uns nicht verurteilt und der dann zu uns sagt, komm und folge mir, dreh dich um von einem Leben ohne mich hin zu einem Leben mit mir. Buße, ihr Lieben, ist immer die Antwort, die menschliche Antwort, beziehungsweise die vom Heiligen Geist inspirierte menschliche Antwort auf die Gnade Gottes, ja, auf die Nichtverurteilung, auf das Evangelium, ja, auf das Leben in Fülle, was dir im Evangelium in deinem Leben präsentiert wird, wo du ohne Gott unterwegs bist. Und Buße beschreibt letztendlich, ja, dieses Wort, was dahinter steht, Metanoia. Das Wort, das beschreibt nicht eine Veränderung des Verhaltens in erster Linie, sondern es beschreibt eine Veränderung des Denkens. Ja, erinnert euch an meine Definition von Sünde. Sünde ist die Überzeugung, ja, dass Leben ohne Gott funktioniert. Hey, und das ist genau das. Hey, der Heilige Geist hilft uns, unsere Überzeugung zu verändern, dass Leben eben nur mit Gott funktioniert. Und Buße beschreibt diese Veränderung, diese Umkehr zurück zu Gott. Okay, ihr Lieben, ich habe jetzt noch 5 große Punkte, die lasse ich weg. Ich glaube, das ist gut. Aber ich möchte einen Aspekt gerne noch bringen. Und zwar hat Martin Luther etwas gesagt, ziemlich prägnant formuliert und als allererste seiner 95 Thesen an die Tür in Wittenberg geschlagen, die Kirchentür. Wahrscheinlich wisst ihr auch gerade nicht, als gute protestantische Christen, was er dort hingeschrieben hat. Aber ich werde es euch verraten. Und zwar hat er Folgendes geschrieben, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gewusst, hätte ich es nicht recherchiert. Aber er hat Folgendes gesagt. Er hat als erste These an diese Tür in Wittenberg genagelt. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße. Ja, und erinnert damit an Markus 1, ja, Verse 14 bis 15. Ja, also, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Ihr Lieben, was meint Luther damit? Das ist eben das, was ich versucht habe, jetzt auch zu beschreiben. Wisst ihr, wenn Petrus da in Apostelgeschichte 2 sagt, kehrt um zu Gott, ja, dann meint er natürlich diese erste Umkehr zu Gott, die zur Errettung führt, ja, durch den Glauben, den der Heilige Geist schenkt. Und dann werden Menschen gerettet, ja, das ist das Versprechen des Evangeliums. Aber Buße begleitet uns unser ganzes Leben als Christen. Weil wir wie so eine Zwiebel, ja, die irgendwie so die äußeren harten Schalen haben und dann wird's immer feiner und immer dünner, ja, weil unser Leben durch die Welt, durch den Teufel und durch unsere Geburt in Sünde letztendlich, ja, dafür gesorgt haben, dass wir eben ganz viel Resistance, Widerstand gegen den Willen Gottes in unserem Leben haben. Und da kann sich keiner von freisprechen. Das habe ich, das ist du. Wisst ihr, und das meint Luther damit. Und oftmals ist es so, dass diese äußeren Schalen, ja, die fallen dann irgendwie relativ leicht. Ja, die fallen so, oh, ich habe wirklich ohne Gott gelebt. Ja, ich will mit ihm leben, er existiert und er hat sein Leben für mich gegeben. Hammer. Ja, so, und dann sind wir mit dem Herrn unterwegs. So, und dann am Anfang fallen noch ein paar andere Schalen und Überzeugungen und so. Weißt du? Aber irgendwann kann es sein, dass es stagniert. Und irgendwann stehst du da und dann irgendwie so, ja, hey. Und dann sagt Luther, tut Buße, das ganze Leben der Gläubigen soll Buße sein. Und du sagst, ja, ich bin doch schon eigentlich ganz gut, brauche ich nicht mehr. Weißt du? Aber ganz ehrlich, ihr Lieben, ich glaube, je tiefer wir gehen mit dem Herrn, desto mehr wir den Herrn kennenlernen, desto mehr sehen wir auch unsere Fehlbarkeit. Und nicht umsonst hat Apostel Paulus gesagt, nicht umsonst hat er gesagt, zum Ende seines Lebens, ich bin der schlimmste Sünder von allen. Ja, und ich glaube, er sieht etwas, er hat etwas gesehen, er hat kontinuierlich mehr vom Herrn gesehen und er hat kontinuierlich darin, dass er mehr vom Herrn gesehen hat, mehr die Güte, die Gnade, die Geduld Gottes mit uns, mit ihm selbst, mit dir gesehen hat, desto mehr hat er auch gesehen, wie viel Gottlosigkeit noch in seinem Leben vorhanden ist und wie viel er von diesen Zwiebelschalen noch abzupellen sind. Und ich finde es so schön, wisst ihr, das ist kein erhobener Zeigefinger. Tut Buße, das ganze Leben soll eine Buße sein, sondern hey, wenn wir Buße so verstehen, wie ich es versucht habe, gerade rüberzubringen, ja, dann ist das immer nur im Licht der Gnade Gottes, gar nicht gesetzlich, überhaupt gar nicht. Es ist eine liebevolle Einladung Gottes, zu sagen, okay, kehr um zu mir. Da ist eigentlich ja Gott, der uns sieht, der uns im Ehebruch sieht, ja, der verletzt ist davon, der eigentlich uns für was ganz anderes geschaffen hat, der um unsere Herzen wirbt und der so sich danach sehnt und sagt, ich möchte dich versorgen, ich habe noch alles, was du brauchst zu leben, ich habe ein Land voller Milch und Honig. Warum kehrst du immer wieder um zu anderen Göttern? Warum setzt du dich selbst, denkst du, du kannst dich selbst versorgen, obwohl ich dich doch für Gemeinschaft mit mir geschaffen habe? Komm doch zurück zu mir. Und das steht dahinter. Und wir verstehen es oftmals als so eine, ja, wir müssen und wir müssen dann durch Buße diese verschiedenen moralischen Sachen einhalten und was weiß ich was. Aber es geht Gott eigentlich darum, dass wir zurück zu seinem Herzen kommen, zurück zu ihm. Und das ist die Einladung, die heute Morgen auch für dich da ist, ja, die ich an dich weitergeben möchte. Wisst ihr, ich sehne mich danach, ich denke, wir alle sehen uns, gerade in dieser Kirchengründung danach, wir sehen uns mehr, mehr von Gott zu sehen. Aber ich wünsche mir genauso, dass wenn wir mehr von Gott sehen, dass ich glaube, das wird automatisch passieren, hey, dass wir auch mehr sehen, wow. Wir dürfen einfach umkehren. Und wisst ihr, je mehr wir das tun, desto mehr verändert uns der Heilige Geist. Ja, in seiner Geschwindigkeit, ganz entspannt, in den Bereichen, wo er den Finger drauf legt, nicht jetzt religiös irgendwie zu gucken, okay, wo ist überall Sünde in meinem Leben und dann das irgendwie, sondern nee, er ist in einer Beziehung, ja, zu Gott, zeigt er dir, worauf er den Finger legen möchte. Ganz entspannt. Und er zeigt dir seine Güte da drin in dem Bereich. Und dann darfst du einfach darauf reagieren. Und wisst ihr, je mehr wir das tun, desto mehr ist es, bauen wir das Reich Gottes in unserem Leben. Und das ist wonach, was wir wollen. Ich glaube, je mehr wir das im Kleinen tun, desto mehr fällt uns das auch im Großen leicht.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.